Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Isabel Gemmel ist Head of International Engagement and Stakeholder Relations bei Tennis Australia. Sie ist gerade frisch zurück aus Fiji, wo sie bei den Pacific Oceania Junior Championships war. Was das ist und was sie da gemacht hat, das finden wir jetzt heraus, denn sie ist bei mir im Studio. Hallo Isabel.
Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du arbeitest für Tennis Australia. Was bedeutet Tennis für dich? Also ich will jetzt mal ganz am Anfang anfangen. Was bedeutet es für dich persönlich und warum hast du diesen Sport zu deinem Beruf gemacht?
Tennis bedeutet eigentlich so ziemlich alles für mich. Ich habe sehr früh angefangen, selber Tennis zu spielen und hatte dabei sehr viel Spaß und bin sehr engagiert gewesen, eigentlich auch im internationalen Bereich, also auch von der Ausbildung her. Ich bin geboren an der deutsch-französischen, luxemburgischen Grenze und Tennis spielen hat mir eben schon, also mein Vater hatte mir Tennisspielen beigebracht und ich konnte es irgendwie nie lassen und hab's in meiner, ich sag mal, intensivsten Spielphase nicht geschafft, eine Profispielerin zu werden. Und nach meinem Studium hat es mich immer wieder doch gezwickt, dass ich als Betriebswirtschaftlerin nicht so die ganz konventionelle Schiene gehen wollte, sondern ich wollte dieses internationale verbinden mit meiner Liebe zum Tennis und habe dann tatsächlich es geschafft, eben in den frühen 2000er Jahren bei dem Internationalen Tennis Federation, also beim Welttennisverband, anzufangen als Assistentin und von dort aus eben immer wieder neue Möglichkeiten gehabt und eben sehr viel Spaß am Tennis und es ist eben eine Passion.
Und jetzt bist du Head of International Engagement and Stakeholder Relations bei Tennis Australia. Was machst du da? Was muss man sich darunter vorstellen?
Ich bin also seit 10 Jahren bei Tennis Australia und habe vorher war ich zuständig für das Schiedsrichterwesen und für Turniere. Das heißt, ich hatte einen sehr operativen Job 8 Jahre lang und sozusagen für alle Schiedsrichter zuständig bei jedem Turnier von ganz kleinem Grassroots-Tennis bis hoch zum Finale der Australian Open. Und habe dann vor 2,5 Jahren etwas gesucht, ein bisschen eine andere Herausforderung, mehr in dem, ich sag mal, im diplomatischen Bereich, im Government Relations Bereich und im internationalen Bereich. Das heißt, ich während der Australian Open kümmere ich mich sehr oft um die Präsidenten von den verschiedenen Tennisverbänden, also weltweit, die zu den Australian Open kommen und organisiere auch zum Beispiel Board-Meetings vom der Asian Tennis Federation, also vom asiatischen Verband oder von der Oceania Tennis Federation. Und gleichzeitig Tennis wird in Ozeanien eben das ganze Jahr rum gespielt und ich arbeite mit der australischen Regierung zusammen und habe dort ein großes Projekt für Frauen im Pazifik, in dem ich eben versuche, Frauen zu unterstützen, die entweder spielen oder Coaches sind oder ja, vielleicht kann ich dann gleich etwas mehr über das Projekt erzählen.
Ja, gerne. Denn das ist das sogenannte Pacific Women and Girls in Tennis Project. Warum habt ihr das aufgelegt überhaupt?
Australien ist natürlich eine große Tennisnation mit sehr viel Geschichte und eben mit einem der 4 Grand Slam Turnieren. Und dadurch hat Australien eine gewisse Verantwortung gegenüber den anderen Nationen im Pazifik, den Sport zu entwickeln, weil der Grand Slam hier in Melbourne, jeder kennt ihn und weiß, wie groß er ist. Gleichzeitig ist eben ein Grand Slam Turnier auch nur so gut, wie sehr Tennis eigentlich gespielt wird in der Region. Und eben wir möchten als Tennis Australia da eben etwas zurückgeben. Und das kann man eben zusammen mit der australischen Regierung gut durchführen, weil natürlich ein großes Interesse besteht, auch von politischer Seite eine, ich sag mal, den Pazifik oder die pazifische Region zu unterstützen.
Und was genau macht ihr denn in diesem Pacific Women and Girls in Tennis Project?
Also das Projekt hat drei Pfeile, würde ich mal sagen. Der erste ist Leadership, also Führungskräfteentwicklung, würde man sehr wahrscheinlich im Deutschen sagen. Was das bedeutet, ist hauptsächlich für Frauen, die jetzt in einem Verband arbeiten. Das könnte jetzt zum Beispiel Tennis Fiji als Beispiel sein, weil ich jetzt eben gerade in Fiji war. Denen eine Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Das kann einfach wir führen da Seminare durch, die über 5 Monate lang gehen. Die starten dann meistens in Country, das heißt entweder in Fiji. Letztes Jahr haben wir in Samoa gestartet und dieses Jahr im Oktober wird das vierte Jahr des Programms in PNG starten. Also ich arbeite jetzt gerade dran, zusammen mit der High Commission in PNG eben das Projekt zu starten. Das ist also die eine Seite, diese Führungskräftefortbildung. Der zweite Pfeiler, den wir machen, ist das Coaching. Das heißt, wir versuchen Frauen, die Coaches sind im Pazifik, oder Frauen auszubilden zum Coach, aber auch, also das ist mehr so im Grassroots-Bereich, aber wenn wir dann auch im wirklich Leistungssportbereich versuchen wir eben als Ziel zu haben, die nächste Frau der Pacific-Oceania-Mannschaft, der nächste Coach oder Captain der Pacific-Oceania-Mannschaft, wir hätten gerne, dass es eine Frau wird. Und das ist eines der Ziele, weil es in den letzten Jahren immer wieder ein Mann war, der dann sozusagen das Frauenteam angeführt hat. Und wir haben hier in Australien eben mit Sam Stosur und Nicole Pratt, also sehr viele prominente ehemalige Spielerinnen, die diese Rolle ausführen. Und wir denken, dass das im Pazifik eben auch sein sollte, und bringen die besten Coaches nach Australien, bringen sie nach Melbourne, zu der Australian Open zum Beispiel, oder auch zu Seminaren oder Kongressen, wo sich eben die Coaches fortbilden. Und das ist eine Möglichkeit für die wirklich rauszukommen aus ihrer Umgebung und eben dazu zu lernen. Und der dritte Pfeiler ist das Talent, das heißt, das sind dann wirklich die Spieler, die entweder Jugendspielerinnen oder dann auch professionelle Spielerinnen, die dann einen Grant bekommen, um Turniere zu spielen, um zu versuchen, in die Weltrangliste reinzubekommen. Und jetzt in Fiji war ich eben bei den Junior Championships, also Pacific Oceania Junior Championships. Und da ist dann noch ein kleiner Seitenarm meines Projektes, weil ich selber Referee bin. Und ich habe das dann ausgeweitet, nicht nur Coaches, sondern eben auch Officials. Und da war ich jetzt mit zwei Officials, das heißt, das sind Schiedsrichterinnen aus Vanuatu und eine von den Solomon Islands, und ich habe die dann sozusagen gementort. Ich war nicht selber die Schiedsrichterin, also oder die Oberschiedsrichterin, sagt man eigentlich genau im Deutschen. Also der Oberschiedsrichter ist derjenige, der also im den Draw macht und im Hinterkammer ist, also nicht auf dem Stuhl sitzt, sondern ich habe einfach nur daneben dran gesessen und habe die dann unterstützt als Schiedsrichterin, um denen eben zu helfen.
Welchen Stellenwert hat Tennis denn im indopazifischen Raum? Müsst ihr da Grabenkämpfe erstmal ausfechten, oder?
Natürlich, also wenn man in ein Land wie Fiji geht, ist Rugby erstmal an allererster Stelle. Und auch oftmals die Investitionen sind dann sehr auf diese, ich sag mal, mehr beliebteren Sportarten im Pazifik ausgerichtet. Aber es gibt doch verschiedene Einflüsse und verschiedene Länder, wo im Pazifik, wo Tennis also sehr populär ist, gerade die frankophonen Länder, also zum Beispiel Tahiti oder New Caledonia oder dann eben auch Vanuatu. Gut, zum Teil sind eben gar keine eigenständigen Länder oder sozusagen noch angegliedert an Frankreich, aber jetzt gar nicht in die politische Situation so weit reingehen. Aber der französische Einfluss macht doch, dass dann diese Länder eigentlich ziemlich stark sind. Also wenn man jetzt auch gerade guckt, wer spielt gut bei den Junior Championships, immer wieder New Caledonia, immer wieder Tahiti. Aber auch die anderen Länder, Tennis ist ein Sport, den man eben ja lange spielen kann. Man kann ihn spielen, auch wenn man älter wird. Und das ist, das merken eben auch im Pazifik die Regierungen, und die sehen es eben auch als ein guter Sport im Community-Bereich. Also nicht unbedingt in der High-Performance, oder es geht dann eben wirklich darum, um Alternativen zu bieten für Kinder, und das lässt sich eigentlich in den Schulen auch gut unterrichten. Mhm. Und unser Programm bringt dann zum Beispiel auch einfach Equipment in die Region, weil es eben an Schlägern mangelt. Es mangelt an wirklich den Basics, und da kann eben so ein Programm helfen.
Jetzt macht ihr das ja nur für Mädchen und Frauen. Ist das denn überhaupt nötig? Denn viele dieser Gemeinschaften sind ja eher matriarchal organisiert. Da würde man ja eigentlich denken, dass da diese Erfolgsgeschichten von alleine schon stattfinden können.
Ja, also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass gerade Frauen oder auch gerade in dem Bereich, wenn es dann um Führungspositionen innerhalb der nationalen Verbände geht, doch immer etwas bescheidener sind in der eigenen Einschätzung und oftmals einfach so ein bisschen die Unterstützung, das Selbstvertrauen brauchen, um zu sagen, ich kann das auch, ich kann mich eigentlich da auch mal anmelden, um wenn es um eine Wahl wenn es vielleicht in der Region ist, ein Komitee, oder eben dann auch in die nationalen Verbände. Also sehr viele der Verbände sind dann doch geführt noch von Männern, finde ich, hab ich jetzt so gefunden. Und das Programm, das läuft jetzt seit 2,5 Jahren, und wir haben einige Erfolge. Also im ersten Jahr zum Beispiel hatten wir eine Teilnehmerin aus den Cook Islands, und die ist mittlerweile Präsidentin von den Cook Islands Tennis Association geworden. Also die hat sich dann getraut und gesagt, hey, ich stehe zur Wahl, und sie wurde dann auch gewählt. Und das,
Seht ihr denn auch, dass diese Frauen außerhalb des Tennis dieses Selbstbewusstsein beibehalten und auch da dann andere Wege einschlagen, die sie sich vorher vielleicht nicht getraut hätten zu gehen?
Zum Teil ja, zum Teil auch. Also ein Beispiel, das ist so ein bisschen außerhalb des nur Tennis geht, war eine Mitarbeiterin, die wir einstellen durften bei der Oceania Tennis Federation, die dann von sich aus gesagt hat, sie möchte gerne ihr Masterstudium machen und dann quasi begleitend mit der Arbeit dort eben jetzt kurz vor Abschluss des Masterstudiums steht und wirklich einen wahnsinnigen Schritt gemacht hat in ihrer eigenen persönlichen Entwicklung. Und das mag so sein, dass sie vielleicht nächstes Jahr dann eben sagt, ja, ich kann ja jetzt auch woanders hingehen und muss nicht nur jetzt im Tennisverband bleiben.
Deiner Meinung nach, welche übertragbaren Fähigkeiten, also diese transferable skills, können denn diese Mädchen und Frauen über euer Programm lernen? Und über Tennis? Was kann einem Tennis fürs Leben lehren vielleicht?
Sehr, sehr viel. Ich denke vor allem die Disziplin, die Mädchen, wenn ich jetzt zum Beispiel schaue bei den Pacific Oceania Junior Championships, die lernen eben, dass man, wenn man investiert und wenn man diszipliniert ist und wenn man trainiert, kann man auf dem Tennisplatz weit kommen, und das ist auf jeden Fall eine transferable Skill für alles im Leben. Einfach zu sehen, dass man hart arbeiten muss, aber dass das dann aber sich auch auszahlt. Das ist so eine von diesen.
Jetzt hast du aber noch mehr Hüte auf beim Welttennisverband, nämlich du bist auf dem Junior Committee. Was ist das genau und was machst du da?
Ja, also bevor ich nach Australien gegangen bin, habe ich 10 Jahre beim Welttennisverband in London gearbeitet. Und dadurch, ich war dort zuständig für Junioren- und Seniorentennis. Und als ich dann eben nach Australien gezogen bin, durch die Erfahrung, die ich über ja jetzt mittlerweile fast 20 Jahre im Tennisgeschäft habe, ist meine Erfahrung eben, ja, gesucht worden oder war von Interesse für die ITF, eben mich weiter irgendwo dabei zu haben. Und deshalb wurde ich dann von Tennis Australia nominiert, um in diesem Komitee dabei zu sein. Da bin ich also jetzt seit etwa 1,5 Jahren dabei. Ich war vorher im World Tennis Tour Komitee. Das ist sozusagen das Komitee, was sich um die professionelle, aber auf der etwas Einstiegsebene professionelle Turniere kümmert. Und aber jetzt hier im ITF Junior Committee bin ich zusammen mit Kollegen aus der ganzen Welt dafür zuständig, dass die ITF Junior Turniere richtig verwaltet werden. Es ist quasi wie so ein bisschen ein Aufsichtsrat gegenüber dem Management. Das heißt, die präsentieren uns dann eben, was das Management organisiert hat, welche Turniere organisiert werden. Und wir bringen dann eben unsere Erfahrungen oder wir stimmen dann ab über bestimmte Kalender und über wie viele Weltranglistenpunkte es dann in welcher Region gibt. Also es ist relativ technisch, es ist relativ detailliert und aber eben hochinteressant und natürlich auch zum Beispiel, wenn man das jetzt aus der Sicht eines deutschen Tennisverbandes sieht oder aus der Sicht des australischen Tennisverbandes, da haben wir natürlich auch ein gewisses Interesse dran. Die Australian Open Juniors sind eins der Top-Turniere dieses Welt-Circuits, und es gibt dann da auch eben in Deutschland, also in Berlin oder in Offenbach, gibt es ein sehr großes, sehr bekanntes Junioren-Tennisturnier, und man kann davon ausgehen, dass alle ganz bekannten Spieler, die man also jetzt sieht, zum Beispiel die ein Djokovic oder auch ein Nadal, ein Federer, die natürlich jetzt schon in Rente sind, aber die haben alle auf dem ITF Junior Circuit gespielt, und das ist sozusagen die Talentschmiede für die Zukunft. Vom Asia Pacific Lens nochmal, ist jetzt gerade eine junge philippinische Spielerin, die hat zum ersten Mal den Durchbruch geschafft im Profi-Tennis in Miami und hat Iga Swiatek, die Nummer 1 der Welt, geschlagen, oder die vor kurzem Nummer 1 war. Ich glaube, Sabalenka ist jetzt Nummer 1. Aber die hat 2022 hier bei den Australian Open das Doppel im Junioren-Doppel gewonnen. Und da sieht man eben, da ist sozusagen die Zukunft des Tennis sieht man in diesem Junior-Circuit.
Wenn man also Wetten abschließen will auf die zukünftigen Grand-Slam-Gewinner, dann muss man zu dir kommen.
Genau, dann sage ich auch immer, weil oftmals Leute fragen mich dann, ja, wann soll ich denn zu den Australian Open kommen? Wann lohnt sich denn so ein Ground Pass oder so? Dann sage ich oft, die zweite Woche, die ist eigentlich richtig gut, weil in der zweiten Woche von den Australian Open, dann kann man draußen auf den Nebenplätzen, dann sieht man die Juniorenspiele, da kann man rein und raus und da ist immer Platz auf der Tribüne, dann ist auch kein, wird es auch nicht zu viel Gedränge und da kann man eben dann die Junioren sehen oder eben auch, was ich auch eigentlich jedem empfehle, mal zu gucken, ITF Wheelchair, das heißt Rollstuhltennis, das sieht man in der zweiten Woche der Australian Open und da es ist also phänomenal, was eben behinderte Spieler, die im Rollstuhl sitzen, wie die sich bewegen können, wie sie sich auf dem Platz bewegen können und auch dann noch unglaubliche, ich sag mal, athletische Leistungen vollbringen.
Da sprechen wir uns dann vielleicht nächstes Jahr im Januar nochmal vor den nächsten Australian Open hier in Melbourne. Das wäre vielleicht ganz interessant. Jetzt hast du aber noch einen Hut auf, den will ich jetzt nur nennen, weil wir jetzt nicht darüber sprechen. Du leitest nämlich das Saarland-Büro.
Das ist richtig. Ich habe ja vorhin am Anfang des Interviews gesprochen. Ich bin im Saarland geboren, an der Grenze zu Frankreich und Luxemburg und bin immer eine, ich sag mal, wie so eine Lokalpatriotin geblieben und habe also, wo immer ich in der Welt, ich bin jetzt schon seit, 24 Jahren nicht mehr in Saarbrücken, aber ich habe immer noch eine Connection und deswegen habe ich vor ein paar Jahren mich überreden lassen, das virtuelle Saarlandbüro in Melbourne zu gründen und dort eben regelmäßig zu versuchen, eine kleine Saarland-Community aufzubauen hier in Victoria, aber generell in Australien.
Und darüber berichten wir aber das nächste Mal, wenn ihr euch wieder trefft. Da möchte ich nämlich auch dabei sein, obwohl ich nicht aus dem Saarland komme. Wir wollen es trotzdem noch kurz nennen. Wo findet man denn Informationen zu deinem virtuellen Saarlandbüro?
Also wir haben eine Facebook-Seite. Da findet man uns einfach Saarlandbüro Melbourne suchen und dann wird man auch fündig. Und ich glaube, wenn man es googelt, dann vielleicht findet man dann auch die Seite, es gibt also eine Foundation, die SHS Foundation im Saarland, die eben alle Saarlandbüros weit Welt sozusagen verwaltet. Also das heißt, wir gehören wirklich zu einer Organisation, die Freunde und Saarlandbotschafter weltweit haben. Ja, einfach mal googeln und dann findet ihr entweder meinen Namen oder eben, wie gesagt, über diese Facebook-Plattform.
Isabel Gemmel, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Vielen Dank, Julia, für die Einladung.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.